Die Radio Wissen. Update.
We want to go to Sweden, sir.
Wir wollen nach Schweden. Ich will ja hier gar nicht bleiben. Die wollen meine Fingerabdrücke nehmen. Aber warum? Ich will nach Schweden. Da ist meine Familie.
Dieser Flüchtling hat versucht, zu Fuß auf einer dänischen Autobahn nach Schweden zu kommen. Der Strom von Menschen, die aus den Krisengebieten fliehen und dafür quer durch Europa ziehen, reißt nicht ab. Deutschland, Europa und die Flüchtlinge, das ist auch heute wieder unser Thema im Update mit Franziska Zecher.
Update.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Vormittag in Berlin eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge besucht und sich bei den Helfern bedankt. Ihr zufolge arbeiten die Beschäftigten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Moment unter erschwerten Bedingungen.
Angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen, die in den letzten Tagen gekommen sind, ist es verständlich, dass natürlich diese Bearbeitung nicht sofort erfolgen kann.
Im Schnitt müssen Asylbewerber gut 5 Monate auf eine Entscheidung warten. Hier will Merkel, dass das bald schneller geht. Für die Bundeskanzlerin ist besonders wichtig, dass die Flüchtlinge, die Asyl bekommen, schnell integriert werden.
Die Integration wird sicherlich zum Teil über die Kinder stattfinden, die dann im Kindergarten schon sehr schnell Deutsch lernen. Und ich hoffe und glaube, dass die allermeisten wirklich hier auch schnell unsere Sprache lernen wollen.
Um eine schnelle Integration ging es auch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel heute im Bundestag.
Kümmern wir uns zu spät um Sprachausbildung? Suchen wir nicht nach der Qualifikation der Menschen, die zu uns kommen? Lassen wir sie erst monatelang und noch länger untätig bleiben? Dann werden die neuen Integrationsprobleme wachsen und dann werden aus Leistungsträger Leistungsempfänger.
Er nennt die Flüchtlingskrise die größte Herausforderung seit der Wiedervereinigung, aber auch eine Chance, zum Beispiel beim drohenden Fachkräftemangel. Das sieht die Wirtschaft ähnlich. Einem ersten Stimmungsbild zufolge sieht sie Flüchtlinge eher positiv, wie Korrespondent Sami Ibrahim berichtet.
Die Wirtschaft freut sich ja schon, wir wissen es. Man hat 600.000 offene Lehrstellen, man hat viele Positionen, wo Fachkräfte fehlen. Diese Fachkräfte kommen quasi im Augenblick ja zu uns. Also das sind ja teilweise genau die Menschen, die die Wirtschaft hier händeringend sucht.
Und der Chefsvolkswirt der Hessischen Landesbank, Stefan Mütze, denkt nicht nur an den Fachkräftemangel.
Das kommt natürlich einer Branche wie dem deutschen Einzelhandel sehr zugute. Der Konsum wird stimuliert hierdurch und der Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau zum Beispiel auch. Das wird sicherlich im großen Teil staatlich finanziert.
Update.
Dänemark hat seine Grenzen inzwischen wieder aufgemacht, Züge ins Land gelassen und auch eine gesperrte Autobahn wieder freigegeben. Viele Flüchtlinge wollen sich weder in Deutschland noch in Dänemark registrieren lassen, sondern direkt weiter nach Schweden, so wie diese Iranerin.
Das Problem ist, dass wir vielleicht in der Erstaufnahme Fingerabdrücke geben müssen. Und dann werden wir später nach Deutschland zurückgeschickt.
Schweden hat ein liberales Asylsystem. Zum Beispiel bekommen Menschen aus Syrien leichter eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Die Flüchtlinge, die dorthin wollen, müssen jetzt auch keine Angst mehr haben, von der dänischen Polizei festgehalten zu werden. Deren Chef hat erklärt:
Wir sind in einer Situation, wo die meisten aus Ländern kommen, in denen Krieg und keine Freiheit herrschen. Sie sind weit gereist. Da sind viele Frauen und Kinder dabei, auch Ältere und Menschen in schlechter Verfassung. Die Aufgabe der Polizei ist es, sicherzustellen, dass niemand zu Schaden kommt. Es ist ihre Aufgabe, für Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das ist unsere Hauptaufgabe.
Auch in anderen Teilen von Europa haben sich die Flüchtlingsströme heute fortgesetzt. Tausende sind über die griechisch-mazedonische Grenze gekommen und an der serbisch-ungarischen Grenze waren es innerhalb von 24 Stunden rund 5.000 Menschen. Österreich hat inzwischen den Bahnverkehr aus Ungarn gestoppt wegen Überlastung. In Deutschland wurden heute neue Übersichtszahlen präsentiert. Nach Angaben der Bundesregierung sind allein in der ersten Septemberwoche 37.000 Menschen angekommen. Wachsende Flüchtlingszahlen sind auch in Finnland ein Thema. Dort will die Regierung die Steuern von Gutverdienern erhöhen, um die entstehenden Kosten bezahlen zu können.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Eine Diskussion ist das schon längst nicht mehr, was im Netz zum Thema Flüchtlinge stattfindet. Viele Kommentare sind stark an der Grenze zur Hetze oder müssen gesperrt werden. Bei den großen Medien sind die Kommentarfunktionen abgestellt. Das Team von tagesschau.de schreibt, wir kommen mit dem Moderieren nicht mehr hinterher. Hier ein paar der seltenen sendbaren Kommentare von tagesschau.de, kurz nachdem Dänemark doch wieder Züge aus Deutschland einfahren ließ. Johann 45 fragt sich zum Beispiel, wie es dazu kam, dass unregistrierte Asylsuchende nach Dänemark reisen konnten. Dänemark als weiteres Transitland kommt im Gegensatz zu Deutschland seiner EU-Verpflichtung nach, die Identitäten der illegal Eingereisten durch Fingerprint festzustellen. Die Atheistin kritisiert: Was ich vermisse, ist die Frage, was die Schweden eigentlich dazu sagen. Sind die Flüchtlinge dort genauso willkommen wie hier? Wurde dort auch die Vereinbarung von Dublin für Syrer ausgesetzt? Und Robbie sagt: Diese selbst verursachte Flüchtlingswelle lässt sich nicht aufhalten. Die Welt stimmt mit den Füßen über die Globalisierung und unsere Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte ab.
Was sonst noch wichtig war?
In puncto Wirtschaft läuft's für Deutschland gerade ziemlich gut. Und das soll in Zukunft auch so bleiben. Das sagen zumindest drei Forschungsinstitute. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft, das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft um bis zu 2,1% wachsen kann. Alle drei Institute rechnen außerdem mit weiter fallenden Arbeitslosenzahlen. Eigentlich wollte der Energiekonzern E.ON seine Atomenergiesparte Ende des Jahres in eine neue Firma ausgliedern. Jetzt will das Unternehmen seine Kernkraftwerke aber doch behalten. Grund ist ein geplantes Haftungsgesetz. Damit sollen die Energiekonzerne davon abgehalten werden, sich um die Milliardenkosten für den Atomausstieg zu drücken. Bisher haftet ein Konzern nämlich nur 5 Jahre lang für einen Unternehmensteil, der abgespalten wird. E.ON hätte also nur in dieser Zeit für den Rückbau der Kernkraftwerke und die Entsorgung des Atommülls bezahlen müssen. Mit dem geplanten Gesetz entfällt die zeitliche Beschränkung. Damit soll verhindert werden, dass die Kosten, die der Atommüll verursacht, am Ende am Steuerzahler hängen bleiben. E.ON hält das Gesetz für verfassungswidrig. Was macht eigentlich Russland genau in Syrien? Die Frage treibt gerade die NATO und die USA um. Russland hat unter anderem Marinesoldaten und Ausrüstung in eine syrische Hafenstadt gebracht. Das Weiße Haus befürchtet, dass Russland direkt in den Bürgerkrieg eingreift. Ein Präsidentensprecher hat schon vor 2 Tagen erklärt:
Die von uns entdeckten Maßnahmen könnten den Konflikt weiter zuspitzen. Sie könnten zu weiterem Verlust von Menschenleben führen, die Flüchtlingswelle weiter ansteigen lassen und sie könnten zu einer Konfrontation mit der Koalition gegen den IS führen, die in Syrien operiert.
Der Kreml unterstützt seit Beginn des Bürgerkriegs den syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Die jetzt entsandten Soldaten sollen den Regierungstruppen dort angeblich die gelieferten Waffen erklären. Den Wirbel darum kann die russische Regierung nicht verstehen. Das alles sei kein Geheimnis und die Reaktionen des Westens seien ein komischer Anfall von Hysterie. Nicht weit von Syrien entfernt liegt ein weiterer großer Konfliktherd, der Bürgerkrieg im Jemen. Dort haben Saudi-Arabien und seine Verbündeten die Bombenangriffe auf die Hauptstadt Sana'a noch einmal verstärkt. Sie wird im Moment noch von den schiitischen Houthi-Rebellen kontrolliert, die den sunnitischen Präsidenten gestürzt haben. Augenzeugen zufolge sollen es die heftigsten Angriffe seit Beginn des Konflikts im Frühjahr sein. Die sunnitisch-arabische Allianz um Saudi-Arabien unterstützt den Ex-Präsidenten des Jemen. Den Houthi-Rebellen wirft das Bündnis vor, vom schiitischen Iran gesteuert zu werden. Deshalb wird auch immer wieder von einem Stellvertreterkrieg gesprochen. Iran und Saudi-Arabien beanspruchen beide die Vorherrschaft in der Region.
Was noch wichtig wird?
Das ist völlig verrückt, ne? Also man sollte meinen, nachdem man 3-mal in Folge verloren hat, dass man eigentlich keine Chance mehr hat, aber wir haben immer noch die Chance.
Wenn das deutsche Basketballteam diese Chance jetzt nicht nutzt, dann ist es raus aus der EM und zwar noch vor dem Achtelfinale. Das Spiel läuft schon, für die Fans ist es also ein ziemlich nervenaufreibender Abend. Die Nerven lagen auch bei den Spielern vor der Begegnung ziemlich blank. Erst hat der Spieler Dennis Schröder den Bundestrainer öffentlich kritisiert und dann ist auch noch Superstar Dirk Nowitzki auf den Bamberger Daniel Theiss losgegangen. Der konnte wegen einer Schulterverletzung nicht für die EM mittrainieren, spielt aber inzwischen wieder für seinen Heimatverein.
Und sonst in der Welt?
In Japan gibt es in vielen Regionen gerade Überschwemmungen. Am havarierten Atomkraftwerk Fukushima ist deshalb wieder radioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer geflossen. Die Betreiberfirma TEPCO spricht von hunderten Tonnen verseuchtem Wasser, die in den Pazifik gespült worden sind. Besonders stark betroffen von den Überschwemmungen ist die Stadt Joso in der Nähe von Tokio. Es hat Erdrutsche gegeben, eine Schlammmasse hat sich durch die Stadt geschoben. Die Armee hat versucht, Menschen mit Hubschraubern rauszuholen. Ein Tropensturm hat das Unwetter nach Japan gebracht. Teilweise fiel innerhalb von 2 Tagen doppelt so viel Regen wie sonst im ganzen September. In der chinesischen Hafenstadt Tianjin hatte es vor etwa einem Monat viele Explosionen gegeben. Mehr als 160 Menschen kamen ums Leben. Die meisten von ihnen waren Feuerwehrleute. Eine chinesische Zeitung schreibt jetzt, dass die Angehörigen der Feuerwehrleute entschädigt werden sollen. Und zwar mit ungewöhnlich viel Geld. Jede betroffene Familie solle umgerechnet mehr als 300.000 Euro kriegen. Regulär stünden ihnen maximal 2/3 davon zu. Beobachter meinen, dass die Behörden mit der Entschädigung versuchen, Kritik von sich abzuwenden. Ihnen war vorgeworfen worden, dass die Feuerwehrleute nicht gut genug ausgebildet waren. Die hatten nämlich einen Brand auf dem Hafengelände mit Wasser löschen wollen. Die Chemikalien, die dort lagerten, haben aber mit dem Wasser reagiert, was wohl zu der ersten großen Explosion geführt hat. Bei der Feuerwehr in China arbeiten oft Hilfskräfte vom Land, die nur kurz angelernt werden. Wer in der Türkei in ein Yoga-Studio geht, der schaut in Zukunft nicht mehr auf eine Buddha-Figur, ein Om-Symbol oder ein Mantra. Und passende Musik gibt's auch nicht mehr. Der türkische Sportbund meint, dass das alles religiöse Symbole sind. Und die hätten in Sporträumen nichts zu suchen. Die Zeitung Hürriyet schreibt, dass jetzt alle Yoga-Studios Buddha-Figuren, Symbole, Mantras, Bilder, Musik und Räucherstäbchen entfernen müssen. Die Yoga-Lehrer in der Türkei sagen, Yoga sei keine Religion, sondern eine philosophische Lehre.
Wissensnachrichten.
Unseren nahen Vorfahren geben wir Menschen immer ziemlich komische Namen. Neandertaler, Lucy, Australopithecus. Und jetzt ist ein neuer Name dazugekommen, Homo Naledi. Aglaya Dana aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Wer ist dieser Homo Naledi?
Das ist eine neue Menschenart, die Wissenschaftler in Südafrika entdeckt haben. Die Knochen haben sie schon vor 2 Jahren gefunden in einer Höhle in der Nähe von Johannesburg. Und diese Höhle heißt Rising Star. Und Stern ist in der afrikanischen Sprache Sesotho Naledi und daher kommt der Name. Etwa 1500 Fossilien haben die Forscher aus der Höhle schon rausgeholt, von mindestens 15 Individuen, erwachsene Kinder, alles dabei. Und das internationale Forscherteam hat die Knochen genau untersucht und dabei ist eben herausgekommen, das ist eine bisher unbekannte Menschenart.
Und wie sahen sie aus, diese Menschen?
Das waren sehr kleine Wesen mit winzigen Gehirnen. Die Forscher gehen davon aus, dass diese Menschenart höchstens die Statur eines heute 10-Jährigen erreicht hat. Und das Gehirn war ungefähr so groß wie eine Orange. Das Besondere an diesem Menschen waren seine Hände. Die waren nämlich ziemlich stark gebogen. Und das spricht den Forschern zufolge dafür, dass diese Menschen klettern konnten. Aber sie konnten wohl auch Werkzeuge benutzen. Die Füße waren im Prinzip genauso wie unsere heutigen Füße und das spricht dafür, dass diese Menschenart auch lange Strecken zurücklegen konnte. Was die Forscher noch nicht kennen, ist das Alter der Knochen. Und eine sehr interessante Frage ist auch, wie kamen diese Knochen überhaupt in diese sehr versteckte, schwer zugängliche Höhle?
Gibt es da schon eine Antwort, wie sie da hingekommen sind?
Die Wissenschaftler sind verschiedene Erklärungen durchgegangen. Massensterben, Raubtiere, Wasser. Aber die Knochen deuten auf nichts davon hin. Deshalb sagen sie, wahrscheinlich wurden die Toten dort bestattet. Und das wäre wirklich ein Ding, denn bisher ist man davon ausgegangen, dass die Tradition des Bestattens erst vom modernen Mensch entwickelt wurde.
Wir Menschen sind komplizierte Wesen, gerade was die Liebe angeht. Aber auch im Tierreich gibt es viele verschiedene Beziehungsvarianten. Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, manche Pinguinarten setzen auf das Modell, Vorsicht, monogame, extrem Fernbeziehungen. Was ist das?
Das sieht so aus, dass einige Pinguinpaare sich nur etwa 20 bis 30 Tage im Jahr sehen. Und zwar im Sommer zum Fortpflanzen und Brüten und ansonsten düst jeder für sich auf der Welt herum. Das war an sich schon bekannt, aber neu ist die Erkenntnis, dass die wirklich sehr große Distanzen zwischen sich bringen. Wissenschaftler aus Japan haben Felsenpinguine auf den Falklandinseln vor der Südküste Argentiniens mit GPS-Sendern ausgestattet und so konnten sie deren Wanderroute eben nachverfolgen. Und die Forscher stellten fest, die Pärchen waren zum Teil bis zu 2500 Kilometer voneinander entfernt. Das ist so in etwa die Distanz Paris-Moskau.
Und wir steigen ins Flugzeug und die müssen schwimmen. Und trotzdem bleiben sich diese Felsenpinguine treu, also über diese Distanz.
Ja, in der Regel bleiben die ihr ganzes Leben lang mit einem Partner zusammen. Und das Erstaunliche ist, wenn es im Sommer Zeit ist, zurückzukommen fürs Fortpflanzen auf die Falklandinseln, dann tauchen die beiden Partner fast gleichzeitig auf den Inseln wieder auf. Und bei allen untersuchten Pinguinpaaren hat das funktioniert. Die sind alle im Sommer zum Sex wiedergekommen. Also trotz großer Distanz haben Pinguinpaare da anscheinend eine krasse Verbindung.
Um Distanz geht es auch bei unserem letzten Thema. Und zwar um die Distanz zwischen Mann und Frau beim Einkommen. Nach wie vor arbeiten Männer mehr und werden besser bezahlt. Aber offenbar wollen viele das gar nicht.
Genau, eine Mehrheit der Männer in Europa würde gern weniger arbeiten und mehr Zeit mit der Familie verbringen oder dem Partner. auch wenn sie dann weniger Geld verdienen würden. Das haben Soziologen aus der Schweiz und England herausgefunden. Sie haben mehr als 4000 arbeitende Männer aus verschiedenen Ländern befragt und 58% gaben an, sie würden gern kürzer treten. Und dabei hat es keinen Unterschied gemacht, ob die Männer Kinder hatten oder nicht.
Das waren die Wissensthemen heute mit Aglaya Dane. Danke.
Wetter.
Heute Abend bleibt es heiter bis wolkig und trocken. Nur im Nordosten, im östlichen Mittelgebirge und ganz im Süden gibt es zum Teil Regen und Gewitter. Morgen ist es erstmal neblig, danach scheint aber meistens die Sonne.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.